Norbert Hering. Schönes neues Geld. PayPal, WeChat, Amazon Go. Uns droht eine totalitäre Weltwährung. Die Konzertkarten bezahlst du mit PayPal, das Taxi mit der EC-Karte und im Supermarkt begleichst du die Rechnung kontaktlos mit deinem Smartphone. Da sieht man, dass der technische Fortschritt eben doch zu was gut ist. Alles wird immer einfacher und praktischer. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn die Abschaffung des Bargelds steht auf der Agenda vieler mächtiger Leute ganz oben, sei es an der Wall Street, im Silicon Valley oder in Washington. Warum? Das wirst du spätestens dann merken, wenn das Bargeld erst einmal weg ist. Oder schon jetzt, wenn du diese Blinks gehört hast. Blink Nummer 1. Viele Menschen vergessen, dass das Bargeld auch Vorteile hat. 2018 öffnete der erste Amazon Go Shop in Seattle seine Pforten. Kunden können dort einfach die Produkte aus den Regalen nehmen und gehen. Keine Kasse, keine Schlange. Der Preis wird kurz danach automatisch von ihrem Amazon-Konto abgebucht. Dieses System ist zwar unheimlich bequem, kann aber auch von anderen missbraucht werden. Währenddessen baut die chinesische Regierung ein umfassendes soziales Überwachungssystem auf, das ihre Landsleute zu vermeintlich besseren Bürgern erziehen soll. Allround-Apps wie WeChat oder Alipay werden mit Videoüberwachung und anderen Systemen kombiniert, um erwünschtes Verhalten zu erzeugen. Wer bei Rot über die Ampel geht, wird mit Punktabzug bestraft. Wer von einem anderen eine positive Bewertung erhält, bekommt Punkte gutgeschrieben. Der Clou? Wer zu wenige Punkte hat, kann sich keine Flugtickets oder keine Wohnung kaufen. Zwei Beispiele, eine Tendenz. Die Bürger tauschen Bequemlichkeit gegen ihre persönlichen Daten. Doch damit verschaffen sie den Diensten mehr Macht, als ihnen vermutlich lieb ist. Bargeld hat hingegen einige wichtige Vorteile, die wir im Alltag gerne übersehen. Es ist krisensicher. Wenn deine Bank pleite geht, kann sie dein Guthaben auf dem Konto behalten. An dein Bargeld kommt sie nicht. Mit Bargeld kannst du auch bezahlen, wenn der Strom oder das Internet ausfallen, der Akku deines Handys leer ist oder dein Konto wegen eines Fehlers gesperrt wird. Außerdem ist Bargeld inklusiv. Denn jeder kann mit Bargeld bezahlen, ganz egal ob jung oder alt. Es ist kein Problem, deiner 8-jährigen Tochter einen Fünfer zu geben, damit sie im Supermarkt schnell Milch und Butter besorgt. Eine Kreditkarte hat sie in diesem Alter wohl noch nicht. Und selbst wenn, mit deiner Kreditkarte dürfte sie wohl kaum ohne weiteres bezahlen. Bargeld ist darüber hinaus anonym. Wenn aber alle digital bezahlen, entsteht die Gefahr, dass sich irgendwann auch Arbeitgeber, Regierungen oder Krankenversicherungen für bestimmte Ausgaben interessieren. Und zum Beispiel wissen wollen, wie viel Geld für Medikamente, Zigaretten oder politisch fragwürdige Bücher ausgegeben wurde. Und das Bargeld hat noch einen weiteren Vorteil. Durch seine physische Existenz ist es für uns leichter, unsere Ausgaben zu kontrollieren. Beim Bezahlen mit der EC oder Kreditkarte tut auch ein großer Einkauf erstmal gar nicht weh. Blink Nummer 2. Die mächtige Besser-als-Bargeld-Allianz arbeitet gezielt an der Abschaffung des Bargelds. Dass das Bargeld langsam aber sicher abgeschafft wird, liegt keinesfalls ausschließlich am technischen Fortschritt. Hinter den Kulissen des Geldes wirkt nämlich eine Allianz aus mächtigen Partnern, die alles daran setzt, das Bargeld in die Geschichtsbücher zu verbannen. Die Vereinigung Better Than Cash Alliance wurde 2012 gegründet. Mit dabei sind Giganten wie Microsoft, eBay, Citibank, Visa, das US-Außenministerium und die Vereinten Nationen. Silicon Valley, Wall Street und die große Politik fahren also in dieselbe Richtung. Ein kaum zu bremsender Zug? Statt als Krieg gegen das Bargeld formuliert die Besser-als-Bargeld-Allianz ihr Ziel euphemistisch als finanzielle Inklusion. Dahinter steckt der Gedanke, mit der Abschaffung des Bargelds ließe sich auch die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich aufhalten. Dies entspricht zwar nicht den Tatsachen, bewirkt jedoch, dass die Allianz ihre Pläne unter dem Label der Entwicklungszusammenarbeit durchsetzen kann. Auch die Weltbank und der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, arbeiten eng mit der Vereinigung zusammen. Der IWF ist sich zwar im Klaren darüber, dass die Bargeldabschaffung in der Bevölkerung höchst kritisch gesehen wird, forscht aber dennoch dazu, wie man das Vorhaben durchsetzen könnte. In einem Positionspapier schlägt der IWF vor, die ersten Schritte bei der Abschaffung den Banken zu überlassen und erst später entsprechende Gesetze zu erlassen. Die einzelnen Mitglieder der Allianz verfolgen zudem durchaus unterschiedliche Motive. So ist man im Silicon Valley vor allem daran interessiert, möglichst viele Daten zu generieren, um diese anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Die Wall Street hingegen erkauft sich Sicherheit. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, liegt das komplette Vermögen bei den Banken. Bei einer erneuten Bankenkrise könnten sie ihre Schulden einfach damit bezahlen, anstatt auf Hilfen vom Staat angewiesen zu sein. Washington träumt indes von einer lückenlosen Überwachung und einem dadurch umfassenden Wissen für Militär, Geheimdienste und Polizei. Idealerweise bis tief hinein in die Provinz derjenigen Länder, die im Krieg gegen den Terror ins Visier genommen wird. Ein weiteres Ziel ist es, den Dollar international möglichst unverzichtbar zu machen. Diese Allianz ist weltweit tätig und betreibt Lobbyarbeit, wo sie nur kann. Unterstützt wird sie dabei von US-Wirtschaftsprüfern wie McKinsey oder der Boston Consulting Group. Außerdem verfügt die Allianz über gesponserte Wissenschaftler, die zu jeder Frage die passende Studie aus dem Hut zaubern können. Doch diese Allianz ist, wie wir im nächsten Blink sehen werden, nicht der einzige Player im Spiel gegen das Bargeld. Blink Nummer 3. Ein Netz aus transnationalen Gruppen sorgt dafür, dass der Kampf gegen das Bargeld an den Parlamenten vorbeigeschieht. Die im letzten Blink angesprochene Better Than Cash Alliance ist nicht die einzige Vereinigung, die dem Bargeld den Kampf angesagt hat. Wir haben es vielmehr mit einem riesigen Netzwerk aus verschiedenen transnationalen Gruppierungen zu tun, die von einem großen Ziel vereint werden, der Abschaffung des Bargelds. Eine der transnationalen Gruppen ist die G20. Die G20 ist die Versammlung der 20 größten Wirtschaftsnationen. Schon im Jahr 2008 beschloss diese auf Drängen Washingtons hin, die Abschaffung des Bargelds als eines ihrer Ziele aufzunehmen. Die G20 war es auch, die 2010 die Globale Partnerschaft für finanzielle Inklusion gründete. Zu diesem Netzwerk gehören die Weltbankgruppe, die Besser als Bargeldallianz und die Consultative Group to Assist the Poor, die als Trust Fund der Weltbank unterstellt ist. Die Sonderbotschafterin der Globalen Partnerschaft ist Königin Maxima von den Niederlanden, die wiederum ebenfalls ein Netzwerk zur Förderung des digitalen Bezahlens gründete. Die CEO-Partnerschaft für finanzielle Inklusion. Zu dieser zählen PayPal, Mastercard, Unilever und PepsiCo. Allesamt Unternehmen, die sich dazu verpflichten, nur noch Bargeld loszuzahlen und das auch von ihren Lieferanten einzufordern. Weitere Gruppen, die die Abschaffung des Bargelds vorantreiben, sind die Financial Action Task Force und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit Sitz in Basel. Die beiden Akteure sind vor allem damit beschäftigt, neue Regeln für das Weltfinanzsystem aufzustellen. Sie bringen Banken und Notenbanken dazu, zu unterschreiben, dass sie digitale Bezahlverfahren stärker fördern wollen, was im Gegenzug natürlich heißt, dass es weniger Bargeldtransaktionen geben wird. Die Demokratie scheint bei diesen Entschlüssen außen vor zu bleiben. Die Gruppen sind untereinander gut vernetzt und haben, wie wir gehört haben, häufig dieselben Mitglieder. Sie arbeiten nach dem Clubsystem. Sie sind nicht demokratisch legitimiert und tagen hinter verschlossenen Türen. Zwar verfügen sie über keine offizielle Entscheidungsgewalt, da in ihren Gremien allerdings nur die Entscheider sitzen, werden ihre Beschlüsse einfach trotzdem umgesetzt. Die Parlamente der betroffenen Länder haben dabei überhaupt nichts zu entscheiden. Oft bemerken sie nicht einmal, was passiert. Schließlich sieht es nach außen hin so aus, als würde das Bargeld ganz von selbst immer weniger benutzt werden. Und wenn die Gebühren, um Bargeld abzuheben, immer weiter steigen und die Anzahl der Geldautomaten abnimmt, ist das schließlich die Entscheidung der Banken, nicht die Verantwortung der Politik. Blink Nummer 4. Die Abschaffung des Bargelds und der Aufbau biometrischer Datenbanken verläuft synchron. Erfasst werden zuerst die Wehrlosen. Machst du dir in Bezug auf das bargeldlose Bezahlen Sorgen um deine Daten? Die finanzielle Inklusion und die Erfassung biometrischer Daten sind gute Freunde. Schließlich spricht nichts dagegen, auch gleich noch einen Fingerabdruck zu nehmen oder einen Iris-Scan zu machen, wenn jemand ein Handy registriert oder ein Konto eröffnet. Doch das geht, zumindest in Europa, nicht so leicht, wie es sich viele der Player vielleicht wünschen würden. Denn Europa ist gegenüber der Vermessung des Menschen durch biometrische Daten zumindest noch skeptisch. Datenschutz wird hier großgeschrieben. So wurde in Deutschland, Frankreich und England der Versuch, zentrale biometrische Datenbanken aufzubauen, von Datenschützern und Gerichten gestoppt. Kunden schrecken davor zurück, ihre biometrischen Daten offenzulegen. Daher lautet hier die Strategie der Besser-als-Bargeld-Allianz: erst alle ins digitale Geldsystem holen und dann die Zügel anziehen. Eine Strategie könnte sein, zunächst nur für Zahlungen über 1.000 Euro einen Fingerabdruck zu verlangen und diese Schwelle dann nach und nach zu senken. In anderen Regionen, in denen der Datenschutz weniger streng genommen wird, setzt man die Erhebung der biometrischen Daten einfach durch. So wurden in den Nachbarländern Syriens bis Februar 2018 über 2,3 Millionen Flüchtlinge einem Iris-Scan unterzogen. Und in vielen der sogenannten Auffanglager gab es keine Rationen mehr, sondern jede Person bekam dort eine Art digitales Guthaben. Mit diesem bezahlten die Menschen dann für ihr Essen. Jede Transaktion musste anhand der biometrischen Daten bestätigt werden. Flüchtende wurden so zu wehrlosen Versuchskaninchen für die neuen digitalen Überwachungssysteme. Auch in Indien zwingt man die Bevölkerung mit unsanften Methoden zu digitalen Zahlungen. So wurden dort im Jahr 2016 die 500- und 1.000-Rupien-Scheine abgeschafft. Die Scheine sind umgerechnet etwa 7 und 14 Euro wert und werden bei vielen alltäglichen Transaktionen verwendet. Die ganze Aktion verursachte dementsprechend ein riesiges Chaos. Gleichzeitig führte man die Aadhaar-Nummer ein, eine persönliche Identifikationsnummer, die beispielsweise erforderlich ist, um Steuern zu zahlen und die mit biometrischen Daten verknüpft wird. Sicher ist Europa vor derartigen Entwicklungen jedoch nicht. Auch hier hat der Prozess um die Abschaffung des Bargelds längst begonnen. Blink Nummer 5. Geldwäsche und Terrorismus sind Nebelkerzen für die Abschaffung des Bargelds. In Wirklichkeit geht es um Überwachung. Hast du schon einmal das Argument gehört, dass digitales Geld den Terror beenden könne? Klar, digitale Geldströme lassen sich besser verfolgen und zuordnen. Wenn alles Geld digital wäre, so heißt es, könnte man deshalb die Konten der Terroristen viel einfacher ausfindig machen und sperren. Doch ist es wirklich so simpel? Die Argumentation, mit der Digitalisierung des Geldes bekämpfe man den Terrorismus, ist scheinheilig. Das sieht man schon daran, dass die sogenannten Steuersünder von heute ihr Geld ja auch digital und nicht bar auf den Bahamas oder in sonstigen Steuerparadiesen einzahlen und trotzdem nicht so leicht dranzukriegen sind. Sie schaffen es, die Geldströme in einem Netz aus Scheinfirmen zu verschleiern. Terrororganisationen wie der Islamische Staat machen das genauso. Dieser angebliche Vorteil des digitalen Geldes hält also keinem Reality-Check stand. Die Befürworter des digitalen Bezahlsystems verwenden das Argument dennoch. Schließlich hat es vor allem in den USA eine enorme politische Schlagkraft. Mehr als um Geldwäsche oder Terrorbekämpfung geht es bei der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs darum, den Großteil der Bevölkerung zu kontrollieren und sie vom Bargeld wegzubringen. Das Verhindern von Geldwäsche, offiziell ein Teil der Terrorbekämpfung, ist allgemein recht selektiv geregelt. Wer zum Beispiel 50 Euro bar auf ein fremdes Konto einzahlen will, muss dafür hohe Gebühren zahlen. Des Weiteren wird sein Personalausweis kopiert und auf Verdacht überprüft. Warum das passiert und an wen genau die Kopie geschickt wird, darf der Bankangestellte dem Kunden nicht eröffnen. Andernfalls droht ihm eine Strafe von bis zu 100.000 Euro. Außerdem machen es die Banken ihren Kunden immer schwerer, ihr Geld in bar abzuheben. Wer zum Beispiel mehr als 10.000 Euro in bar von seinem Konto ausgezahlt haben möchte, muss 3 Tage warten, in denen das Ansinnen geprüft wird. Von wem und wonach bleibt in den undurchsichtigen Regelungen unerwähnt. Vor allem die Normalbürger trifft es bei neuen Regulierungen. Im Jahr 2017 beschloss die deutsche Bundesregierung zum Beispiel diverse Änderungen der Abgabenordnung, die tief blicken lassen. So dürfen von nun an die Behörden, die Hartz IV, BAföG oder ähnliche Sozialleistungen auszahlen, von den Banken erfragen, über wie viel Kapital die jeweiligen Empfänger verfügen. Bankangestellte, die ihren zahlungskräftigen Kunden ermöglichen, Millionen nach Panama abzuzweigen, machen sich hingegen nicht schuldig. Das zeigten nicht zuletzt die Panama Papers, die vertraulichen Dokumente des Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca, die vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit kamen. Hohe Überweisungen zu bekannten Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen scheinen demnach überhaupt kein Problem zu sein. Dies alles zeigt, es geht bei der Abschaffung des Bargelds und bei der Einführung von neuen Regulierungen nicht darum, die großen Betrüger dran zu kriegen, sondern dafür zu sorgen, dass die große Mehrheit unter Kontrolle ist und bestimmt keinen Euro zu viel besitzt. Und das funktioniert ohne Bargeld einfach besser. Blink Nummer 6. Mit Hilfe von Daten und Profilen soll unser Verhalten gelenkt werden. Die Überwachung und Kontrolle der Vermögensverhältnisse ist jedoch nur ein Grund, weshalb das Interesse der Banken und anderer Gruppen so hoch ist, das Bargeld abzuschaffen. Denn mit der Überwachung des Konsums lässt sich auch das generelle Verhalten von Menschen leichter kontrollieren. George Orwells 1984 lässt grüßen. In China wird das bargeldlose Bezahlen bereits dazu genutzt, das Konsumverhalten der Bürger zu steuern. Das chinesische Sozialpunktesystem, das wir bereits im ersten Blink kennengelernt haben, zeigt dabei, wie bald die ganze Welt aussehen könnte. Je mehr wir digital bezahlen und handeln, desto leichter können wir auch überwacht werden. In Shenzhen hat die chinesische Regierung zum Beispiel Kameras an Ampeln installieren lassen, um Menschen beim Überqueren einer roten Ampel zu filmen. Mit Hilfe von Software zur Gesichtserkennung wird ein Live-Video mit dem jeweiligen Namen auf einer Leinwand neben der Ampel abgespielt, inklusive der Angabe, wie viele soziale Credit Points dem Unruhestifter für das Vergehen gerade abgezogen wurden. Weniger Credit Points haben dann natürlich auch weitere Konsequenzen. Zugtickets werden teurer, Bankkredite werden nicht mehr oder nur zu höheren Konditionen vergeben und eine Reise nach Europa wird eventuell sogar verboten. Auch in Europa gibt es heute schon Maßnahmen, die darauf abzielen, unser Verhalten zu verändern. So verlangen die Banken ING DiBa oder die Postbank eine zusätzliche Gebühr, wenn ihre Kreditkarten für das Glücksspiel eingesetzt werden. Das heißt, wenn du im Wettbüro auf ein Fußballteam setzt oder im Casino Chips kaufst, kostet das meist 3% extra und obendrein werden mindestens 3,90 Euro Gebühren fällig. Der ein oder andere mag sich daher zweimal überlegen, ob er weiterhin seinem Spieltrieb folgt. Noch mehr Kontrollmöglichkeiten werden in Zukunft womöglich künstliche Intelligenzen bieten. Diese könnten zum Beispiel aus unseren Daten Profile erstellen, die unsere Konsum- und Freizeitmöglichkeiten einschränken. Zu diesen Profilen tragen dann beispielsweise unsere Einkäufe bei, aber auch mit wem wir online Kontakt halten oder was wir auf Facebook liken. Wie die Algorithmen funktionieren, die unser Persönlichkeitsprofil erstellen, wird dabei uneinsichtig bleiben. So wie wir bereits heute nicht wissen, nach welchem Muster die Suchmaschine von Google Ergebnisse generiert. Doch es ist durchaus vorstellbar, dass schon bald eigentlich unproblematische Aktionen, zum Beispiel der Kontaktaustausch mit vermeintlich unliebsamen Personen, zu kleinen Bestrafungen führen könnte. Oder dass der Mobilfunkvertrag teurer wird, wenn wir von einer Kamera auf einer politischen Demonstration erfasst werden. Blink Nummer 7. Dank der Mechanismen des Plattformkapitalismus könnte schon bald eine digitale, totalitäre Weltwährung auf uns zukommen. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass Anbieter wie Google, Amazon oder Facebook auf ihrem Gebiet Monopolisten sind. Das ist kein Zufall, sondern liegt in ihrer Struktur. Die besagten Internetriesen sind nämlich als sogenannte Plattformen angelegt. Sie produzieren nicht selbst, sondern verbinden nur Freunde, Informationssucher und Anbieter, Käufer und Verkäufer. Daher kommt auch der Name Plattformkapitalismus. Diese moderne Spielart des Kapitalismus strebt nach Monopolen. Logisch, dass eine Plattform immer attraktiver wird, je mehr Nutzer sie hat. Du würdest dich wohl kaum bei einem sozialen Netzwerk anmelden, bei dem nur ein Drittel deiner Freunde zu finden wäre. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich zwei dieser Giganten zusammentun und wir zum Beispiel ein Facebook-Amazon haben. Wenn das passiert, werden sich für diese Mega-Plattform vollkommen neue Möglichkeiten eröffnen. Denn je mehr Nutzer und Märkte eine Plattform vereint, desto leichter ist es für sie, ein eigenes Zahlungsmittel durchzusetzen. Die großen Plattformen haben prinzipiell schon heute alles, was sie dazu brauchen. Daten, Analysten, die Technik und enorm viele Kunden, die ihnen vertrauen. Wenn ein Händler dazu gezwungen ist, Amazon zu verwenden, könnte Amazon in naher Zukunft dazu übergehen, die Bestellungen der Händler oder Lieferanten in Amazon Dollars zu tätigen. Auf einem dafür eigenen Amazon-Girokonto. Starke Staaten wie Deutschland würden zunächst wohl alles daran setzen, solche fiktiven Währungen zu verbieten. Doch Regierungen in Staaten mit hoher Inflation könnten ein Verbot kaum durchsetzen. Viel zu viel Umsatz würde ihnen dadurch verloren gehen. Und wenn eine solche Währung erst einmal in vielen Ländern akzeptiert ist, sind auch die anderen unter Zugzwang. Die Konsequenz einer solchen Entwicklung wäre eine globale Währung von einem Anbieter, der alles Mögliche über uns weiß. Die Währung eines solchen Riesenkonzerns würde darüber hinaus auch dafür sorgen, dass alle anderen Währungen an Wert verlieren. Denn diese neue Superwährung müsste das Ökosystem der Plattform nicht verlassen, um immer wieder gegen Waren eingetauscht zu werden. Es wäre außerdem ziemlich kompliziert, den Handel in so einer Währung zu besteuern. Die Staaten wären damit ziemlich ausgebotet. Genau wie unsere Privatsphäre. Link Nummer 8. Um die Abschaffung des Bargelds zu verhindern, müssen wir unser Recht auf Barzahlung einfordern und Öffentlichkeit schaffen. Die bisher dargestellten Zukunftsvisionen klingen nicht besonders verlockend, oder? Bei solchen Perspektiven schwant mittlerweile vielen Menschen Unheil. Daher beginnt sich auch der Widerstand gegen die beschriebenen Entwicklungen zu formieren. Doch es gibt viele Fallen, die letztendlich in eine ähnliche Richtung führen. Eine gefährliche Sackgasse sind die Kryptowährungen. Egal ob unabhängige Kryptos wie Bitcoin oder staatliche, wie sie in Schweden gerade geprüft werden, sie werden nicht in der Lage sein, die gleiche Anonymität zu gewähren wie Bargeld. Schließlich sind in diesen Systemen alle mit einer Nummer identifiziert. Außerdem sind sie nicht annähernd so energiesparend und effizient wie Bargeld, da sie enorm viel Rechenkapazität und damit Strom verbrauchen. Eine weitere Sackgasse, die vielversprechend klingen mag, aber zum Scheitern verurteilt ist, ist die Idee des Dateneigentums. Angela Merkel spricht sich für diesen Ansatz aus, nachdem Daten rechtlich als Sachen gesehen werden sollen, sodass sie einen bestimmten Eigentümer hätten. Das hieße aber noch lange nicht, dass die Verursacher der Daten auch gleichzeitig die Eigentümer wären. Wenn du ein Foto auf Instagram hochlädst, bist du zwar der Verursacher, Eigentümer bliebe allerdings die Plattform, Instagram. Eine gute Lösung scheint es hingegen zu sein, unser Recht auf Bargeld einzuklagen. So setzt sich die Organisation None of Your Business für den Schutz von Daten vor internationalen Konzernen ein und geht hierbei notfalls auch gerichtlich gegen sie vor. Auch mithilfe der EU-Datenschutzgrundverordnung. Gerichte sind hier unsere Verbündeten. Und doch können sie allein nur bedingt helfen, den Marsch Richtung Gelddigitalisierung aufzuhalten. Was es braucht, ist eine Gegenbewegung. Es muss allen bewusst werden, dass die Abschaffung des Bargelds mit einer Totalüberwachung einhergehen wird. Sowohl die Bürger als auch die Politik müssen verstehen, was gemeint ist, wenn Unternehmen und transnationale Gruppen von finanzieller Inklusion reden. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass es geradezu so scheint, als ob Bargeld ganz von selbst immer weiter verschwände. Doch das stimmt nicht. Dahinter steckt eine globale Interessengemeinschaft, die das Bargeld abschaffen und digitales Bezahlen zur Pflicht machen will. Damit blüht uns allerdings auch Überwachung und der Verlust unserer Freiheit. Wir sollten also auf unser Recht pochen, bar zu bezahlen. Das waren unsere Blinks zu Schönes neues Geld. PayPal, WeChat, Amazon Go. Uns droht eine totalitäre Weltwährung. Von Norbert Häring. Danke fürs Zuhören und bis bald.